willkommen im Chaos des Lebens einer 16-Jährigen. Bei uns in der Klasse gab es zwei Gruppen und die haben nicht groß miteinander gesprochen. Es gab die Fans von Madonna und der Serie Reich und Schön. Und es gab die Eros Ramazzotti-Fans mit einer französischen Serie. Und ja, die einen haben sich in Markenklamotten eingekleidet und die anderen Jogginghose. Sie waren sich nur über eins einig. Sie waren die Richtigen und die anderen waren die Falschen. Ja, und dazwischen war ich. Irgendwo. Und mein großes Problem war, dass ich eigentlich weder der einen noch der anderen wirklich angehören wollte, sondern ich wollte sein wie meine beste Freundin. Blond, blaugrüne Augen. Sie konnte wunderbar Musik spielen, inzwischen auch noch tanzen. Und sie war beliebt. Also wenn irgendwo ein Fest war, dann wurde sie eingeladen. Ja, und wie war ich? Braune Haare, braune Augen. Wenn ich mal irgendetwas einkaufen gegangen bin, dann bin ich mit Jeans rausgekommen, ein Westernhemd und am liebsten bin ich barfuß. So richtig nicht die, die irgendwo dazugehört. Und als Frau war mein Problem noch, ich liebe Sport. Und 16-jährigen Frauen, bei uns zumindest, war Sport out. Also jemand, der ja, so aussieht wie ich, ist ganz einfach ein Loser. Ich hätte eigentlich alles gegeben, um anders zu sein. Was mich dann fasziniert hat, ist, dass dieses Nicht-Dazugehören, das Anders-Sein-Wollen nicht etwas Neues ist. Es ist nicht etwas, das mit Facebook und Instagram und so weiter gekommen ist, weil man dann noch Likes und so versucht zu bekommen, sondern es war etwas, das es schon vor Tausenden von Jahren gegeben hat. Ich möchte euch gerne ein paar Menschen aus der Bibel vorstellen. Ja, der Erste. Die Bibel sagt uns, dass er groß gewachsen war, schöner Mann, recht clever. Aber ja, er gehörte der Minderheit in einer Minderheit an. Und er wusste, die Minderheit der Minderheit, ja, ich bleibe immer der Minderheit der Minderheit. Das bin ich eben, der Wenigste vom Wenigsten. Sein Name ist Saul. Saul muss eine imposante Persönlichkeit gewesen sein. Und ihm wurde tatsächlich von Gott etwas Wunderbares anvertraut. Und zwar durfte er der erste König von Israel werden. Samuel, der Prophet, kam zu ihm und sagte ihm: Ganz Israel setzt seine Hoffnung auf dich und auf deine Familie. Wow! Hey! Also ich weiß nicht, aber wenn irgendjemand zu mir kommen würde und mir sagen würde, hey, du wirst die erste Präsidentin von irgendeinem Land, das ich jetzt neu kreiere, danke. Nicht zu Saul. Seine Antwort war, wie kannst du so etwas sagen? Ich gehöre doch zum Stamm Benjamin, dem kleinsten aller Stämme in Israel, und meine Sippe ist die unbedeutendste im ganzen Stamm. Saul sah nicht, dass er ein großer, starker, cleverer, imposanter Mann war, der in der Lage war, rein von seinem Erscheinen her ein ganzes Volk zusammenzubringen und vor den ganzen Philistern und anderen Feinden zu schützen, sondern er sah seine Nur. Ich bin Nur. Als er dann nach Hause ging, hat er so seinem Onkel erklärt, wie er die Eselinnen vom Vater wieder gefunden hat, hat ihm aber ja nichts gesagt, dass er so der Prophet getroffen hat und dass er der nächste König sein soll. Und so wie in Israel damals üblich war, hat man das Los gezogen, um herauszufinden, was Gott sagt. Eigentlich wusste es der Samuel ja schon längst, wer König wird, aber er hat es trotzdem mit dem Los, damit das Volk wirklich merkt, Gott möchte Saul als nächster König. Ja, und dann haben sie angefangen, das Los zu ziehen. 12 Stämme. Benjamin wurde ausgewählt. Ich weiß nicht, was gewisse Stämme gedacht haben. Der Kleine da. Naja, der Kleine wurde ausgewählt. Als nächstes wurde die Sippe von Saul ausgewählt. Ja, und dann hat Gott nicht mehr gesprochen. Sind vielleicht nicht alle vorgetreten? Kannst du deswegen, Herr, nicht mehr sprechen? Der Herr antwortete, sucht ihn. Er hat sich im Lager versteckt. Sie liefen hin und holten ihn. Als er in ihrer Mitte stand und man sah, war er ein Kopf größer als alle. Samuel sagte zum Volk, hier ist der Mann, den der Herr ausgewählt hat. Seht ihn euch an, keiner im ganzen Volk ist wie er. Wow. Gott sagt nicht nur Saul selbst, du bist ein wunderbarer Mann. Ich möchte dich gebrauchen, du bist der. Sondern er sagt es auch noch dem ganzen Volk. Du bist der, es gibt keiner im ganzen Volk, der so ist wie du, und ich habe dich ausgewählt. Eigentlich eine wunderbare Zusage. Ja, was ist dann passiert? Saul konnte leider seine Nur nicht abstreifen. Nie. Er hat immer Angst gehabt vor anderen Menschen, vor der Meinung von anderen Menschen. Er hat eigentlich alles, er hatte alles, was er sich wünschen wollte. Sogar der Segen von Gott hatte er. Aber er konnte nicht vergessen, wer er war, und zwar seine negativen Seiten. Und es kam dann so weit, dass er und seine ganze Familie das ganze Königtum verloren hat. Die wurde ihm wieder weggenommen, weil er sich nicht nur auf Gott vertrauen konnte, sondern immer wieder geschaut hat, ja, was denken die Menschen jetzt noch? Und am Ende starb er auch eigentlich aus so einem Grund. Eigentlich traurig. Auf der anderen Seite möchte ich euch den Herr hier vorstellen. Toller Mann. Sohn berühmter Eltern. Er war ein absolut gewünschter Sohn. Heutzutage wäre er vermutlich Fitnessblogger. Ja, also er hatte Kraft. Den würde man in irgendeinem Fitnesscenter sehen, und zwar vermutlich den ganzen Tag, und er würde so kleine Filme drehen, seht, wie ich da stemme und mache und so weiter. Frauen lieben ihn und er liebt Frauen. Ja. Willkommen, Simson. Simson war der pure Gegensatz von Saul. Er war stark, er war selbstsicher. Seine Eltern hatten sich lange ein Kind gewünscht, haben nie eins bekommen. Und dementsprechend mussten sie ihn vermutlich verwöhnt haben und ihm von Anfang an gesagt haben, ja, weißt du, Simson, irgendwann wirst du ein großer Mann. Das hat uns Gott versprochen. Ja, und Simson im Gegensatz zu Saul hat das wirklich auch wortwörtlich genommen. Ich werde mal ein großer Mann. Hier noch. Wirklich, die Mutter hat von Gott von Anfang an dieses Versprechen bekommen. Hey, toll. Ja. Toll schon. Er hat auch immer wieder das bekommen, was er wollte. Ja, die jüdischen Mädchen, die scheinen ihm es nicht so angetan zu haben. Und deshalb wollte er eine schöne Frau, die er bei den Philistern gesehen hat. Und wie gesagt, er war vermutlich wirklich ein schöner, starker Mann, von den Frauen beliebt. Als der Vater dann auf Wunsch von Simson wirklich diese Frau, der Vater dieser Frau gefragt hat, ja, würdest du deine Tochter meinem Sohn geben? Sie schien nicht abgeneigt zu sein. Es nahm leider auch ein tragisches Ende, weil die Frau ist dann irgendwann gestorben. Ja, es gab so eine Wette mit Simson und die hat ihm nicht so gefallen. Auf jeden Fall, die Frau ist gestorben, aber er wurde der große Mann, den Gott gesagt hat. Er wurde 20 Jahre Richter in Israel. Eigentlich hat er alles erreicht, was er wollte. Er war das. Aber er hatte Mühe, seinen Wert anzunehmen, wenn man es ihm nicht sagte. Er war sich gewohnt, das zu bekommen, was er wollte. Was das aus ihm gemacht hat, er ging irgendwann zu einer Prostituierte, vielleicht auch zu mehreren. Auf jeden Fall konnte ihm diese Prostituierte, indem sie ihm gut zuredete und so weiter, dazu bringen, zu sagen, warum er so stark ist, warum ihn die Philister nicht besiegen können. Und so wurde er eigentlich von einer Frau, oder gut gesagt von seinem Ego, besiegt. Und ist dann am Ende auch gestorben. Ja, gesundes Bewusstsein ist eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Als 16-Jährige kann ich euch sagen, das war definitiv nicht mein Lieblingsmöbelstück. Ich habe so wenig wie möglich da reingeschaut, weil es gefiel mir nicht, was ich da sah. Und zwar weder physisch noch das, was ich, ja, so meine Persönlichkeit. Also gesundes Bewusstsein, null. Und das war auch bei Saul so. Sein Selbstbewusstsein, seine Selbstliebe war bei Minus. Man könnte ja jetzt sagen, ja, Simson, der hatte wirklich genug Selbstbewusstsein. Der war ein Plus. Aber viele Menschen, die so selbstbewusst daherkommen, die brauchen eben heutzutage diese Likes, dass man ihnen auf die Schulter klopft. Hey, gut gemacht! Und das ist nicht Selbstbewusstsein. Wenn ich immer brauche, dass mir jemand sagt, hey, du bist toll. Das ist die andere Seite. Er ist auf der anderen Seite heruntergefallen. Jetzt haben wir Glück. Da oben ist es ein wenig breiter. Also man fällt nicht direkt vom Berg hinunter. Wir können so ein wenig in Minus, ein wenig in Plus sein. Und Gott kann trotzdem was mit uns machen. So Männer, die zum Beispiel da sind, wären Moses. Moses war absolut kein selbstbewusster Mann. Als Gott ihm gesagt hat, ja, ich habe dich gewählt, dann hat er auch zuerst gesagt, ja, aber weißt du, ich habe das und das kann ich nicht. Und er hatte auch das Gefühl, er ist ein Nur. Und trotzdem konnte ihn Gott gebrauchen. Er hat sich gebrauchen lassen. Auf der anderen Seite, ja, so ein verwöhnter Bengel wie Josef, der hatte viel Selbstbewusstsein. So ungefähr, als er Teenager war. Dieses Selbstbewusstsein wurde ihm von Gott ein wenig, ja, zurechtgestutzt und er hat es auch zugelassen. Und er wurde auch ein wunderbarer Mann Gottes. Er konnte ein ganzes Volk, inklusive noch andere Männer, Menschen, vor dem Hunger befreien, vor Hunger retten. Aber ich möchte mit euch eigentlich jemand ganz anders noch anschauen. Und zwar eine Frau. Diese Frau hat mich schon immer so fasziniert. Diese Frau war Ausländerin. Sie war schön. Sie gefällte den Männern. Sie hatte nicht viel zu verlieren, weil als Frau Ausländerin war sie ziemlich tief unten, hierarchisch gesehen. Das, was sie machen konnte, heutzutage wäre, sich ein Sugar Daddy zulegen. Jemand, der bereit ist, für sie ein schönes Haus zu haben, schöne Kleider, ja, und sie ist ihm dann auch manchmal gefällig. Eigentlich ist das genau das, was Esther passiert ist. Esther hatte jeden Grund, negativ zu sein. Wie gesagt, sie war Ausländerin, sie war weise, sie war also Waisenkind. Sie war Ausländerin, sie war eine Frau, sie war ein Nur in Syrien. Nichts zu erwarten vom Leben. Und in dem hinein passiert das. Die Königin wird umgebracht vom König, sie war ihm nicht so gefällig. Ja, und die Diener, die kamen dann auf die Idee, ja, weißt du was, wir schicken einfach ein paar Männer durch das ganze Land und suchen dir die schönsten Frauen aus. Ja. Hat dem König gefallen, dieses, ja, so, okay, du kommst mit und du kommst mit und du kommst mit. Sie mussten natürlich alle Jungfrau sein, ganz wichtig. Aber das war's. Und dann wurden sie ein Jahr lang vorbereitet. Schön gemacht. Ich weiß nicht, wie ich mich als Frau gefühlt hätte. Ihr benutzt, auf meine Schönheit reduziert und nicht auf das, was ich bin. Esther war in diesem Moment wirklich eigentlich am tiefsten Punkt angekommen. Das Schlimmste, was ihr passieren konnte da noch, wäre ja vielleicht, dass der König definitiv sagt, er will sie nicht, aber vermutlich wäre sie einfach eine Konkubine geworden. Das Beste, was ihr passieren konnte, war, dass der König sie auswählt, was da passiert ist, und sie als seine Königin einsetzt. Aber sie hatte immer noch keine Macht, weil der König hat ihr ein schönes Haus hingestellt, schöne Kleider, Dienerinnen, ja, und kannst kommen, ich will dich nächste Nacht. Oder kannst kommen, ich will meinen Leute, so Besucher, zeigen, wie schön, dass du bist. Esther hätte aber in diesem Moment auch auf die andere Seite kippen können. Naja, hey, schönes Haus. Ich bin die schönste Frau im Land. Also Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Esther. Hatte sie schwarz auf weiß. So, Instagram. Mein Leben im Palast. Und hoffen auf Likes. Habe ich nicht das beste Leben, das man sich vorstellen kann? Esther hätte vom Minus ins Plus fallen können. Von einer Seite vom Berg auf die andere Seite vom Berg. Wir sehen, dass sie oben geblieben ist. Esther war selbstbewusst. Sie war auch, als sie nur als Frau, nur als ihre Schönheit angesehen war, hatte sie das Selbstbewusstsein, ich bin Esther und ich bin Jüdin und ich habe den größten Gott. Auch als sie Königin war, sie hatte die Demut zu wissen, ich bin immer noch nur Esther. Aber ich bin Esther mit Gott. Es gab in Syrien einer, der liebte die Juden nicht so, Haman, und er wollte ganz Israel vernichten, alle Juden, einfach töten lassen. Das kam Esther zu Ohren durch Mordechai, ihren Onkel. Und Esther hätte ja sagen können, ja, der König weiß nicht, dass ich Jüdin bin. Ich bin sicher. Warum soll ich jetzt mich in Gefahr bringen? Aber Esther sagte, okay, bring alle zusammen, fastet, ich werde dasselbe machen. Und ich gehe zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Sie wusste, sie war schön. Sie wusste, sie gefällt dem König. Sie wusste, dass sie vermutlich im ganzen Land die Einzige sein könnte, die ungebetet vor dem König gehen kann. Sie wusste, wer sie war. Komme ich um, so komme ich um. Sie war bereit, aber auch den Preis zu zahlen, falls es nicht so gehen würde, wie sie es wollte. Esther ist jemand mit einem gesunden Bewusstsein, die da oben bleiben konnte. Ihr fragt euch vielleicht, naja, ich bin nicht keine 16 mehr, das ist so ungefähr 30 Jahre her. Ich brauchte einige Zeit, zu akzeptieren, wer ich bin. Ich meine, blonde Haare hätte ich mir ja noch färben können. Blaue Augen werden schwierig. Tanzen ist definitiv nicht meins. Und meinen Charakter zu verändern, habe ich versucht. Also ich habe mir Mühe gegeben, versprochen. Ich habe alles gemacht. Ich kam hier mit 20 nach St. Gallen und war in einer WG. Und meine WG-Kollegin hat mir dann ein Buch gegeben. Ist heute nicht mehr das super Teil in der Psychologie, aber mir hat es geholfen. Dort drin waren verschiedene Charakter aufgezeigt, positive und negative Seiten von jedem Charakter. Ja, also ich habe mich an den negativen Seiten sehr schnell erkannt. Ich bin eine Cholerikerin. Super. Ja, ich fahre aus meiner Haut sehr schnell. Kann Ralf und auch Markus. ist so. Ich durfte aber lernen, dass diese Seite eben auch Positives hat. Und zwar kann ich auch mal mit dem Kopf durch die Wand gehen, im positiven Sinn. Ich kann etwas durchboxen, auch mit Gegenwind. Ich durfte da auch merken, ja, meine Freundin, die ist eben ein anderer Typ und die hat auch ihre negativen Seiten. Ich musste sagen, ja, Herr, du hast recht. Sie ist auch manchmal nicht, wenn sie ihr etwas sagt, dann hält sie nicht unbedingt ihr Wort. Oder sie lässt sehr schnell nach, wenn Gegenwind kommt. Okay, ich lerne, meinen Charakter zu lieben, zu schätzen. Und ich versuche nicht, meine Freundin zu sein. Was mir geholfen hat, weil ich meine, ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich bin glücklich, einen Mann zu haben, der mich auch so gern hat, der mich so liebt. Und ich habe da irgendwann gemerkt, ja, auch Jesus war so. Er war kein schöner Mann. Alle verachteten und mieden ihn und wir rechneten nicht mehr mit ihm. Hey, Jesus war nicht der Top-Held in Israel damals. Einer der Jünger hat so seinen Freund mitgenommen und ihm gesagt, ja, weißt du, ich habe da Jesus gefunden und der ist vermutlich der nächste Messias. Er kommt aus Nazareth und die Antwort vom Freund war nur, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? Toll. Kann irgendetwas Gutes aus Genf kommen? Komme ja dort her. Kann irgendetwas Gutes von einer Frau kommen? Kann irgendetwas Gutes ja zurzeit aus China kommen? Ja, wir reagieren schnell so. Kann irgendetwas Gutes? Und wir haben dann das Gefühl, ja, du hast recht. Ich höre auf. Aus Jesus wurde auch etwas Gutes, auch wenn alle Menschen um ihn herum oder viele Menschen um ihn herum das nicht gesehen haben. Und das darf dir Mut geben. Du kannst in diesem Spiegel schauen und kannst lernen, dich zu lieben, so wie du bist. Egal welche Hautfarbe, egal wie groß, wie klein, Haarfarbe, Frau, Mann, soziale Schicht. Jesus kann etwas mit dir anfangen. Und wenn du das nicht glaubst, dann gibt es eine Möglichkeit, die steht dort auf diesem Spiegel. Ups, nein, dann eben zuerst das. Höre auf deine Freunde und glaub ihnen. Wenn sie dir sagen, hey, du bist ein toller Mann, du bist eine tolle Frau, dann glaub es auch. Dann fang nicht wie Saul an, ja, aber weißt du, ich bin ja eben nur. Eben, schreib es auf den Spiegel. Oder irgendwo, wo du es oft siehst. Hey, du bist toll, so wie du bist. Und trau dich, da reinzuschauen. Weil da ist ein wunderbarer Mensch, der dich anschaut. Manchmal kann es schwierig sein. Manchmal braucht man Gebet. Es gibt Lügen, ja, die sitzen tief. Weil man die gehört hat, oft gehört hat. Oder vielleicht merkst du, ja, ich brauche diese Likes, dieses Schulterklopfen. Dann geh zu jemand und bete mit jemand dafür. Jesus kann dir helfen, dich anzunehmen. Falls das noch nicht reicht, dann geh zu einem Seelsorger. Wenn du merkst, da hat es wirklich etwas, da hat tiefe Wurzel, dann such dir Hilfe von einem Seelsorger. Werden noch Andreas Recher haben, der auch so etwas vorstellen wird, so ein Kurs, in dem du dich selber besser kennenlernen darfst und vielleicht auch anderen Menschen helfen kannst später. Und wenn du wirklich merkst, dass bei mir gab es Sachen, ich wurde ungefähr ein gutes Jahr wirklich gemobbt, 2-3 Jahre dazu mehr oder weniger, und da gab es Sachen, die waren so tief verwurzelt in mir, dass ich gemerkt habe, es gibt jetzt nur noch einen Psychologe, der mich da helfen kann. Dann hol dir diese Hilfe. Trau dir, dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt das. Ich komme nicht ohne das auf einem grünen Zweig. Ich war so ungefähr ein, zwei Jahre bei der Psychologin und konnte wirklich da auch mich akzeptieren lernen, auch diese letzten Lügen abzulegen. Hey Katrin, du bist gut, so wie du bist. Mit inzwischen weißen Haaren, immer noch braune Augen, immer noch gerne barfuß, immer noch cholerisch. Ja, bin ich. Ich möchte die Musiker mal auf die Bühne wieder bitten. Eine Zeit der Stille noch, wo du vielleicht merken kannst, wo du auch Gott bitten kannst, hey, wo sind Lügen in meinem Leben? Oder wo ist eine Abhängigkeit von den Likes meiner Mitmenschen da in meinem Leben? Oder brauche ich jemand, der für mich betet am Ende vom Gottesdienst? Soll ich einen Freund bitten, irgendwann für mich zu beten? Brauche ich Seelsorge oder brauche ich sogar wirklich professionelle Hilfe, um mich anzunehmen können, damit diese Person in diesem Spiegel mein Freund wird, und zwar mein bester Freund.